Zur Sache mit Konstantin Gill. Guten Abend. Es ist eine krasse Entwicklung, schreibt mir ein Grundschullehrer. Seit 2 bis 3 Jahren haben die Kinder in den 4. Klassen Smartphones und sind auch in WhatsApp-Gruppen vernetzt. Es geht also immer früher los mit den Smartphones, dem dauernd Online-Sein, dem Chatten, vielleicht auch dem Mobben. Und deswegen sprechen wir heute darüber, wie viel Netz brauchen Kids? Gordon und Hannah sitzen bei mir im Studio. Sie sind 17 und 16 Jahre alt und sie sind Medienscouts an ihrer Schule in Husum. Hallo erstmal, ihr beiden. Ja. Gordon, wann hast du dein Handy zuletzt ausgeschaltet? Ich meine nicht jetzt während der Sendung, sondern davor schon.
Daran kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Mittlerweile schaltet man das Handy eigentlich gar nicht mehr aus.
Nur noch zum Laden, ja, ins Netz. Und Hannah, WhatsApp-Gruppen sind ein großes Thema. Wie viele davon hast du gerade so?
Ich schätze so zwischen 7 und 10 WhatsApp-Gruppen.
Und die sind auch alle immer aktiv oder sind die...
Nee, also aktiv sind wirklich nur 2 oder 3, 4 und die anderen sind eher so für bestimmte Termine und die sind dann nicht so aktiv.
Mhm. Daneben sitzt die Lehrerin der beiden, Katharina Frehoff von der Theodor-Storm-Schule in Husum. Guten Abend.
Guten Abend.
Und Ansgar Büther-Menke ist hier, Medienpädagoge und damit auch unser Experte heute Abend. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie viel Netz erlauben Sie Ihren Kindern eigentlich? Wie schützen Sie Ihren Sohn vor Cybermobbing und Ihre Tochter vor Beschimpfungen? Erzählen Sie es uns und diskutieren Sie mit. Schreiben Sie eine Mail an studio@wellenord.de. Navigationsgerät, Kamera, Notizblock und Eintrittskarte zum Freundeskreis. Das Smartphone hat so viele verschiedene Rollen. Irgendwie ist es auch ein Familienmitglied, denn es sitzt häufig mit am Tisch. Wie häufig nutzen Kinder und Jugendliche eigentlich ihr Smartphone? Meine Kollegin Katrin Bohlmann, selbst leidgeplagte Mutter, hat sich unter Kindern umgehört und hält auch mit ihren eigenen Erfahrungen dabei nicht hinterm Berg.
So oder ähnlich beginnt der Tag akustisch für viele Kids heutzutage. Da werden gerne schon mal während der morgendlichen Toilette Nachrichten gecheckt, rechts die Zahnbürste, links das Handy. Beim Frühstück wird mehr oder weniger heimlich ein Spiel gespielt und auf dem Weg zur Schule ein Video geguckt, auf dem Rad. Alles schon erlebt.
Mein Handy benutze ich morgens, um auf die Uhr zu gucken oder halt den Wecker auszustellen.
Ich benutze mein Handy, wenn ich zum Training fahre meistens. Da höre ich ganz viel Musik. Aber auch nach der Schule gucke ich kurz, was ich so für Nachrichten bekommen habe.
Also ich nutze mein Handy kurz nach der Schule, nach den Hausaufgaben und manchmal halt zwischendurch, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben.
Ja, so nach der Schule und abends beim ins Bett gehen.
Also mein Handy benutze ich den ganzen Tag. Wenn ich aufstehe, mache ich es an und gucke die Nachrichten an und dann, ja, mache ich es dann abends, so gegen 22 Uhr aus.
Aber auch nur, weil dann vermutlich die Eltern das WLAN ausgestellt haben. Erzählungen zufolge gibt es Kinder, die Nacht mit ihrem Handy verbringen und nervös werden, wenn das gute Stück nicht bei ihnen ist. Ein Leben ohne Handy, unvorstellbar für die Jugend von heute.
Also ich brauche mein Handy einfach, weil heutzutage alles über das Handy läuft und wenn man kein Handy hat, beziehungsweise kein WhatsApp, ist man aufgeschmissen und ja, man kann keine Treffen organisieren mit seinen Freunden oder so.
Heutzutage braucht man einfach ein Handy, weil heutzutage ja auch schon alles in der Schule sehr viel über WhatsApp geregelt wird. Unsere Klassenlehrerin regelt auch manchmal was mit uns über WhatsApp.
Und früh übt sich. Immer öfter ist zu beobachten, dass Kleinkinder die typische Handy-Wischbewegung besser können, als eine Seite im Buch umzublättern. So ist es nicht verwunderlich, dass schon manch ein Kindergartenkind stolz sein eigenes Handy präsentiert. Schließlich ist ein Smartphone so vielseitig.
Ich benutze mein Handy meistens für WhatsApp oder zum Musik hören.
Ich nutze mein Handy für WhatsApp, ja, und halt für soziale Medien, so wie Instagram oder so.
Das ist halt Unterhaltung, so YouTube zum Beispiel, ist mir halt wichtig, weil ich weiß nicht, ohne Handy wäre man gar nicht so auf dem neuesten Stand.
Ach ja, telefonieren kann man ja übrigens auch mit dem Teil. Aber wenn die Mama dann mal ihren Sohnemann versucht, telefonisch zu erreichen, geht er nicht ran.
Ja, in diesem Beitrag hat es jetzt ständig geklingelt. Ich kann garantieren, dass wir es nicht waren. Wir haben alle unsere Handys aus hier im Studio. Hanna, wie geht es dir, wenn du immer in einer Tour dieses Geklingel jetzt eben gehört hast? Stresst einen das oder wie ist das?
Teilweise stresst einen das schon, ja. Und dann stelle ich auch mein Handy auf stumm oder lautlos, je nachdem, was ich gerade mache und wie viel Zeit ich für eine WhatsApp-Gruppe habe.
Genau, die WhatsApp-Gruppen, da hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen. Da würde ja in einer Tour sonst irgendwas ankommen, ne? Wahrscheinlich.
Ja, teilweise schon, je nachdem, welche Tageszeit ist. Aber wenn man mit etwas anderem beschäftigt ist, dann stellt man schon auf stumm, dass man dann nicht abgelenkt wird.
Eben im Beitrag war auch zu hören, dass jemand sagt, ja, man muss immer auf dem neuesten Stand sein und deswegen allein schon braucht man das Smartphone. Wie nimmst du das wahr? Hast du auch das Gefühl, man muss immer, also regelmäßig drauf gucken, sagen wir mal, um im Film zu sein, immer auf dem neuesten Stand zu sein?
Also regelmäßig jetzt nicht. Also ich glaube, es würde auch reichen, wenn man einmal täglich drauf guckt, aber heutzutage ist es inzwischen schon so, dass man immer auf dem neuesten Stand sein will und sagt, ich muss jetzt alle 5 Minuten auf mein Handy gucken, damit ich wirklich weiß, was meine Freunde jetzt machen, was irgendwie für Verabredungen stehen, ob es irgendwas Neues gibt.
Machst du dir da irgendwie selbst irgendwelche Regeln oder machen deine Eltern das vielleicht auch, dass du das Handy irgendwie nur eine bestimmte Zeit am Tag nutzt oder wie gehst du damit um, wie regelst du das?
Also bestimmte Regeln gibt es nicht. Meine Mutter sagt schon manchmal, so leg jetzt nochmal das Handy weg, geh nochmal raus. Teilweise mache ich das dann auch.
Und teilweise?
Ja, je nachdem, wie meine Stimmung dann ist.
Ja.
Und dann. Mhm. Aber größtenteils regle ich das selber.
Ja, soziale Netzwerke wurden auch schon kurz angesprochen, Gordon. Was muss man an sozialen Netzwerken haben? Muss man in allen dabei sein? WhatsApp viel ein paar Mal? Reicht es, wenn man sich auf das Wesentliche beschränkt? Wie ist da so dein Eindruck?
Also zum Überleben bräuchte man es nicht, aber das Beliebteste zurzeit ist ja WhatsApp. Das stellt.
Und das braucht man zum Überleben?
Nein. Also es ist schon gut, weil man kann sich besser mit Freunden treffen, es geht viel schneller. Man kann natürlich auch anrufen, ist klar, aber es ist schneller und einfacher. Und WhatsApp stellt ja Facebook immer weiter in den Schatten. Merkt man ja auch, Facebook hat mittlerweile noch ganz wenig Leute und wenn, dann benutzen die es gar nicht mehr. Beliebt sind auch Instagram, Snapchat und ja, das sind so Apps, die die meisten Leute haben.
Ja, Hannah und Gordon sind heute zu Besuch in zur Sache zum Thema, wie viel Netz brauchen Kids? Wenn Sie den beiden eine Frage stellen wollen oder unseren beiden Experten, dann mailen Sie mir an studio@wellenord.de. Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Heute geht es um Kinder und Jugendliche, die im Internet unterwegs sind. Und das nicht nur zu Hause, sondern natürlich auch in der Schule. Und ich blättere durch die Hausordnung der Theodor-Storm-Schule in Husum aus dem Jahr 2011. Das war übrigens das Jahr, in dem das iPhone 4S auf den Markt kam. Dort heißt es:
Die Nutzung elektronischer Medien jeglicher Art ist grundsätzlich für Schülerinnen und Schüler auf dem gesamten Schulgelände untersagt. Damit ist auch das Anfertigen von Bild- und Tonaufnahmen nicht gestattet.
4 Jahre später heißt es an gleicher Stelle:
Elektronische Medien dürfen von Schülerinnen und Schülern ab Klassenstufe 7 im Bereich der Pausenhalle, dem Glaskasten, dem Oberstufencomputerraum, der Bistrothek und der Handyzone im Schulhof vor dem Verwaltungstrakt genutzt werden. Dabei gilt der Grundsatz, dass niemand dadurch gestört werden darf.
Ja, vom absoluten Verbot hin also zu klaren Regeln. Ich frage eine der Lehrerinnen von der Theodor-Storm-Schule, Katharina Frehoff. Was ist da in der Zwischenzeit passiert?
Ja, eine ganze Menge.
Das also, scheint so.
Ja, es begann damit, dass unsere Schüler uns das Label gegeben haben, Medienverbotsschule, aufgrund dieses Passus in der eben genannten Schulordnung aus dem Jahre 2011. Wichtig dabei ist, dass für unterrichtliche Zwecke die modernen Medien grundsätzlich genutzt werden durften. Mhm. Lediglich eingeschränkt oder verboten war der private Umgang. Warum war das so? Weil natürlich wir eine ganze Menge Vorbehalte hatten. Was passiert mit unseren Schülerinnen und Schülern, wenn sie nur noch auf ihr Smartphone gucken, auf ihren iPod? Wie verändert das die Schulkultur? Das störte unsere Schüler und es gab eine Menge Protest. Ja. Sie haben Sitzstreiks gemacht, sie haben Flashmobs gestaltet, es gab ein vielbeachtetes Radiointerview, was dazu führte, dass es ordentlich im Gebälk gekracht hat. Wir uns dann aber an einen Tisch gesetzt haben mit kühlem Kopf und gemeinsam mit den Schülern, mit den Eltern und den Lehrern ein neues Medienkonzept vollkommen neu gedacht haben.
Das heißt Medienkonzept, wir machen das, aber wir machen es mit klaren Regeln sozusagen.
Ja, und wir machen das mit einer ganzen Menge Vertrauensvorschuss. Also die Schülerinnen und Schüler haben uns vertraut, dass wir nur so viele Regeln aufstellen, wie wir brauchen, um ein Mindestmaß an Sicherheit zu garantieren. Und wir haben den Schülern so weit vertraut, dass sie uns helfen, funktionale Regeln aufzustellen. Das heißt, es hat die Schulkultur vollkommen verändert, weil es eine dialogische geworden ist.
Wenn Kinder die Chancen der digitalen Welt nutzen sollen, wie gefährlich und unberechenbar ist das aber vielleicht auch für Kinder und Jugendliche?
Ja, das ist genauso, als wenn Sie Ihrem Sohn einen Lamborghini schenken, der 15 Jahre alt ist, geben ihm die Schlüssel und sagen, du weißt grundsätzlich, wie Pedale und Bremse funktioniert, viel Spaß. Das geht so nicht. Wir als Lehrer und Eltern, als Digital Immigrants, sitzen meistens in einer alten Ente, aber wir kennen Verkehrsregeln. und wissen mehr, als wo die Klimaanlage angeschaltet wird. Das heißt, es muss im Huckepack sozusagen, müssen Eltern, Lehrer und Schüler an Medienkompetenz arbeiten.
Auf unserer Facebook-Seite haben zwei Nutzer unsere Frage heute, wie viel Netz brauchen Kids, schon beantwortet. Nicole Meyer und Ute Bauer schreiben, eigentlich gar kein Netz. Da wäre jetzt meine Frage an den Medienpädagogen Ansgar Büter-Menke. Wann ist es vielleicht auch zu früh, den Kindern den Zugang ins Netz zu erlauben?
Ja, Eltern haben gerne da Checklisten und wollen dann gerne abhaken, ab welchem Jahr das geht. Das ist sehr individuell. Man braucht in der Grundschule und auch in der Kita braucht man keinen Internetzugang als Kind. Es kann aber durchaus passieren, dass das genau auftaucht und dann müssen wir darauf reagieren. In den meisten Fällen ist der Smartphone, die Smartphone-Nutzung und auch der Internetzugang so ab der 5. Klasse. Das ist eigentlich Standard. Und auch dort brauchen wir, das haben wir gerade ja gehört, dann natürlich eine Medienkompetenz der Kinder und auch der Eltern dazu.
Gibt es dann, wie gesagt, wir haken die Checkliste ab der Tipps, gibt es ein Alter, in dem man anfängt, diese Medienkompetenz zu erzeugen bei den Kindern oder ein Alter?
Es gibt Medienbildungskonzepte für Kitas, wo zum Beispiel mit iPads gearbeitet wird, wo Filme gedreht werden, um einfach darauf zu reagieren, dass die Kinder zu Hause natürlich die Vorbilder Erwachsene treffen, die rumsuchten oder die exzessiv eben Medien nutzen. Und darauf müssen natürlich auch die Kinder reagieren. Und dafür macht es Sinn, auch als Erzieherin oder Erzieher ein Medienbildungskonzept zu kennen und es vielleicht auch einzusetzen.
Und Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Kinder und Jugendliche sind immer früher online. Oder so hat es die Lehrerin Katharina Frehhoff gerade hier in der Sendung gesagt. Die Kinder fahren einen Lamborghini und die Erwachsenen manchmal nur eine Ente. Die Erwachsenen müssen aber die Verkehrsregeln vorgeben. Wie viel Netz brauchen Kids und wie viel ist zu viel? Dieser junge Mann hier zum Beispiel hat in der 8. Klasse eigentlich nur ein bisschen mit einem Mitschüler gerauft.
So im Laufe des spaßhaften Gefechts habe ich dann einen schmerzhaften Schlag versetzt bekommen, worauf ich ein bisschen angefangen habe zu weinen. Und das hat ein Klassenkamerad mit seinem Handy aufgenommen und dann bei YouTube hochgeladen. Das war dafür eine Woche oder so. 200 Views hatte das irgendwie bei YouTube und meine Eltern haben das dann irgendwann rausgefunden und dann halt richtig Stress an der Schule gemacht. Und die Konsequenz war dann auch daraus, dass halt zum Beispiel im Unterricht halt Handys an der Schule verboten waren.
Tja, Handy verbieten, ist das die richtige Lösung oder wenn nicht, was wäre Ihr Vorschlag? Darüber sprechen wir gleich weiter hier auf NDR 1 Welle Nord. Reden Sie mit, schreiben Sie eine Mail an studio@wellenord.de. NDR 1 Welle Nord, Sie hören zur Sache. Wie viel Netz brauchen Kids? Und wir haben eine Mail bekommen von Mike Tannenberger, er ist Kinderarzt. In meiner täglichen Arbeit, schreibt er, habe ich immer wieder mit Jugendlichen zu tun, welche bereits im jungen Alter, also 11 bis 13 Jahre, regelmäßig an Online-Spielen teilnehmen. Eltern beklagen Schlafstörungen, einen Rückgang schulischer Leistungen sowie ein zunehmendes Defizit an der sozialen Teilhabe ihrer Kinder. Und Herr Tannenberger fragt Frau Frehhoff, die Lehrerin, spüren Sie diese Auswirkungen auch in Ihrer täglichen Arbeit?
Ja, durchaus. Also wir stellen vermehrt fest, dass gerade die unteren kleinen Klassen sehr von dem Phänomen betroffen sind, dass sie gerne exzessiv und sehr lange spielen. Worauf dann intensive Elterngespräche folgen, das dürfen und müssen.
Ja, das heißt, das merken Sie woran? Also Schlaflosigkeit in der Schule, okay. Wie kriegt man das überhaupt mit? Sind die dann irgendwie im Pausenhof auch zugange? Oder?
Ja, sie versuchen es zumindest. Mhm. Das ist unseren Schülern auch aufgefallen. Deshalb haben wir ja die Medienordnung, die die private Nutzung der Handys erst ab der 7. Klasse erlaubt, weil unsere älteren Schüler sagen, hört mal zu, liebe Lehrer, liebe Kollegen, die Kleinen sitzen nur noch da und spielen. Die sollen aber rausgehen und laufen.
Die Kleinen. Und die Kleinen hören dann auch vielleicht auch eher noch auf die älteren Schüler? Oder
ja.
Wie ist das?
Ja, die hören hoffentlich auf uns alle. Deswegen sind wir Lehrer. Aber die nehmen das natürlich, die Kleinen nehmen das auf einem ganz anderen Level wahr, wenn das von Älteren kommt.
Ja, Gordon nickt. Was für Erfahrungen hast du mit Computerspielen gemacht? Ist das etwas, was einen sehr in Beschlag nehmen kann? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Besonders im Alter von 11, 12 fängt das so langsam an. Da fangen dann meistens auch die Freunde an zu spielen. Da will man dann natürlich mitmachen. Dann leiht man sich meistens erst den Laptop von der Mutter aus und dann später holt man sich seinen ersten eigenen PC. Und dann steigert sich das eigentlich immer und immer weiter. Da muss ich dann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Also früher, mittlerweile hat sich das geändert. Da passt man dann auch das Zocken nicht dem Alltag an, sondern den Alltag, dem Zocken. Und das kann ganz schön krass werden. Also da leiden auch ganz viele Faktoren drunter, soziale Kontakte leiden drunter.
Ja.
Schule, Schlaf auch, wie gesagt wurde. Man fängt in der Schule an, sich nicht mehr so viel auf die Schule zu konzentrieren, sondern denkt eher darüber nach, was kann ich heute vielleicht noch in dem und dem Spiel erreichen. Und das nimmt dann immer und immer mehr zu. Und wenn es dann nicht irgendwas gibt, was einen davon abbringt, dann bleibt das meistens auch so. Aber ja, da kann man dann irgendwann eingreifen auch.
Du hast jetzt gerade gesagt, deine ganzen Freunde spielen auch. Mhm. Das heißt, ist es gar nicht so das Spiel an sich, sondern es ist eher...
Es ist schon das Spiel an sich. Man kommt halt meistens durch Freunde drauf und spielt das dann mit denen, aber es ist halt auch das Spielen.
Wie bist du davon weggekommen?
Ja.
Gut.
Mittlerweile, ja. Das hat angefangen, weil wir sind umgezogen und dann ging das WLAN nicht mehr. Und dann hat man so gemerkt, man kann auch andere Sachen machen als zocken. Man kann auch rausgehen, mit Freunden feiern gehen. Also da kommen dann mit dem Alter auch andere Faktoren, die viel spannender sind als zocken, mit dazu. Dann wurde das immer weniger und dann irgendwann habe ich den PC verkauft, habe dann einfach gestoppt und seitdem ist es dann, ja, war es das.
Frage an den Medienpädagogen, Ansgar Büttermenke. Ab wann spricht man bei sowas eigentlich von einer Sucht? Wenn es Auswirkungen schon auf das Umfeld hat, ist das dann automatisch schon eine Sucht oder wann geht das los?
Also anerkannt als Sucht ist das nicht, was jetzt so das Krankheitsbild angeht. Aber natürlich kann es eine Begleiterscheinung sein von sozialen Störungen oder auch psychischen Störungen. Aber häufig ist es eher, so was Gordon beschrieben hat, so ein zeitweises Phänomen. Und es ist relativ typisch für ihn, dass er irgendwann auch damit wieder aufhört. Man spricht so von ungefähr 3% in Deutschland der Jugendlichen, die man als abhängig bezeichnet, die dann auch bei Kinderärzten oder in Ambulanzen auftauchen, die dann, gehen Sie davon aus, von 12 bis 15 Stunden am Tag am Rechner sitzen. Und am Wochenende manchmal auch durchgängig. Das ist krass. Und es gibt auch durchaus eine Zahl, die im Raum steht, von ungefähr 8%, die sozusagen an der Grenze sind. Also es ist durchaus ein Phänomen, was ernst genommen werden muss und was man dann auch beobachten muss als Elternteil, wenn, so wie beschrieben hier in der Mail, wenn es soziale Abstufungen gibt oder die Kinder nicht mehr mit den Freunden spielen, kaum noch nach draußen gehen und ähnliches. Da muss man definitiv, glaube ich, auch als Eltern reagieren.
Aber bei Pokémon Go gilt das nicht, weil die laufen alle draußen rum. Das ist doch eigentlich schön.
Ja, das wird ja auch so gesehen. Also es ist ja so, dass wir als Erwachsene häufig nur so ein Teilphänomen sehen und uns darüber ärgern oder uns darüber aufregen, dass Kinder nur noch aufs Handy gucken, Handy nacken und was es da so alles gibt. Aber erst immerhin, bei Pokémon Go waren sie draußen, haben sich aber nicht die Blumenbeete angeguckt, sondern eher ihre Bildschirme. Aber trotzdem, ja, es ist ja auch ein vorübergehendes Phänomen auch hier gewesen. Ich habe gelesen, dass dieses eher ein Sommerferienphänomen war, so langsam wieder aufhört. Gibt natürlich irgendwas Neues demnächst. Aber das war zumindest ein sehr spannendes Spiel, was auch so Virtualität und Realität verbunden hat. Und erstmal war das auch ein lustiges Spiel und man konnte viel lustige Situationen auch damit erleben.
Ich habe noch eine weitere Hörermail bekommen an studio@wellenord.de, hat Brigitte Arms geschrieben aus Scharbeutz. Sie sagt, Kinder leben von ihren Vorbildern, das sind zuerst ihre Familienmitglieder. Wie sollen Kinder vernünftig Medien nutzen, wenn auch in ihrem direkten Umfeld kaum jemand ohne Smartphone, iPad, Facebook und Co. auskommt? Wie viel Netz brauchen Kids? Das ist unser Zur-Sache-Thema heute Abend. Wenn man sich nicht in die Augen guckt, sondern sich schreibt, dann kann der Ton schon mal etwas schärfer werden. Das ist nicht ungewöhnlich und es kommt schon mal vor, zum Beispiel in den WhatsApp-Gruppen, in denen die Kinder sind. Da ist man dann auch irgendwann beim Mobbing, in denen gezielt Mitschüler oder Bekannte regelrecht gequält werden. Katharina Schiele berichtet.
Große Pause. Von allen Seiten stürmen Schüler aus den backsteinroten Gebäudeflügeln auf den Innenhof. Die Schüler dieser Grund- und Gemeinschaftsschule in Kiel tun, was Kinder seit Jahrzehnten tun. Sie spielen, rennen, lachen und sie schubsen, lästern und hänseln. Aber sie ärgern sich nicht nur hier auf dem Pausenhof, sondern auch auf dem Smartphone. Mobbing ist nicht neu, aber es hat eine neue, eine digitale Dimension bekommen. Isabel Brandes ist Expertin für Cybermobbing beim Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen, IQSH.
Natürlich ist Cybermobbing sehr viel intensiver für das Opfer, weil ich 24 Stunden und 7 Tage die Woche diesen Attacken ausgesetzt bin. Während das früher im realen Leben anders war, da war das Mobbing mit Verlassen der Schule abgeschlossen. Und das haben wir eben heute nicht mehr.
Die Ursachen, warum sich Kinder und Jugendliche schikanieren, sind alt. Sie wollen andere beeindrucken, der Sitznachbarin gefallen, die eigene Unsicherheit überspielen. Doch die Folgen sind heute sehr viel weitreichender. Wie das aussieht, erlebt Schulsozialarbeiter Oliver Heidmann jeden Tag.
Die eine Schülerin hat was gesagt, was die anderen beiden falsch verstanden hatten und die daraufhin sehr sauer wurden und beschlossen haben, so, das kriegst du wieder. Und haben dann ganz gezielt sie halt billig dargestellt, dass sie für jeden Jungen zu haben ist und haben auch Bilder von ihr dann verteilt und das zog große Kreise auch in die anderen Schulen. Da ist die Möglichkeit, neue Schule, neues Glück, neuer Start auch nicht gegeben, weil bei so einem Schulwechsel wissen die anderen meistens an der Schule schon, warum sie die Schule gewechselt hat und aufgrund welcher Bilder.
Sich solcher Art von Mobbing zu entziehen, ist für Kinder und Jugendliche heute nahezu unmöglich. Und auch für Lehrer und Eltern ist es sehr viel schwerer geworden, einzugreifen. Was in geschlossenen WhatsApp-Gruppen passiert, wissen sie oft einfach nicht. Isabel Brandes, Expertin für Cybermobbing, rät Eltern deshalb, Kindern zum neuen Handy noch etwas dazuzugeben. Werte und Normen des Lebens, damit Kinder auch im Netz entscheiden können, was richtig und falsch ist.
Ja, Werte und Normen, Frau Frehhoff von der Theodor-Storm-Schule in Husum. Lassen Sie uns da gleich ansetzen. Lassen Sie uns das mal mit Leben füllen, Werte und Normen. Was kann man Kindern vermitteln, bevor sowas passiert?
Das, was Sie ihrem Gegenüber live, face-to-face sagen würden, das können Sie auch über WhatsApp machen. Insofern ist natürlich ein respektvoller, freundschaftlicher Umgang ist. Also ein höflicher, respektvoller Umgang miteinander, den wir auch so miteinander führen können, das sollte auch im Chat die Regel sein, die sogenannte Netiquette.
Sollte die Regel sein, ist es aber nicht?
Wie alles müssen auch Menschen das erst lernen, insofern sie keine geeigneten Vorbilder haben. Und dann kann man das tatsächlich tun, indem man das immer wieder konkret bespricht, nicht nur im Chat. Wir können uns nicht in den Unterricht stellen, indem wir das auch tun und sagen, im Chat müsst ihr ganz nett miteinander sein, sondern das sagen wir in jedem Unterrichtsfach, in jeder Stunde, in jeder Klassenstufe. Gesprächsregeln werden vereinbart und das gilt eben auch und insbesondere für den Chat. Und darauf aufmerksam machen, dass im Chat vieles missverständlich oder zweideutig ist. Emoticons oder die Emojis helfen, eine Botschaft deutlicher zu machen, aber Ironie oder dieses Ärgern kann dort leichter missverstanden werden. Und dafür muss man ein Bewusstsein schaffen.
Hanna und Gordon, wie nehmt ihr das wahr in den WhatsApp-Gruppen? Ist der Ton da so ein bisschen rauer oder was habt ihr da für Eindrücke?
Also oft ist man, finde ich, offener in WhatsApp-Gruppen und sagt schneller mal irgendwas. Aber dass der Ton rauer ist oder auch mobbingartige Ausdrücke werden jetzt irgendwie nicht so gebraucht.
Das mit dem Falschverstehen finde ich auch sehr wichtig und den Emojis. Wir hatten da mal so ein schönes Beispiel. Fragt die eine Person, willst du mit ins Kino gehen? Schreibt die andere, nein, ich hasse dich. Und wenn man sich die gleiche Situation noch ein bisschen anders vorstellen würde, die erste Person fragt, willst du mit mir ins Kino gehen? Und die zweite sagt, nein, ich hasse dich, Zwinker-Smiley. Die sind schon wichtig, die Emojis, und die sollte man auch benutzen.
Ja. Herr Bittermenke, als Medienpädagoge können Sie mir vielleicht erklären, wie das eigentlich zustande kommt, dass man sich so anders verhält, wenn man in einer WhatsApp-Gruppe oder online Kontakt miteinander hat.
Ja, also Medienpsychologen sprechen von einem Online-Enthemmungseffekt bei dem ganzen Phänomen hier. Das ist einerseits positiv, weil man dann, wie Hannes gesagt hat, offener ist und man kann Sachen ausprobieren, man kann mit Identitäten spielen. Aber es kann eben auch schädigend sein, einerseits selbstschädigend, indem man eben Fotos von sich preisgibt, die man in der Realität nie preisgeben würde, also man würde die nicht seinen Mitschülern rumzeigen, aber im Netz traut man sich das, weil man vielleicht auch in einer vertrauten Umgebung ist. Und dann schädigt man durchaus auch andere, weil man sich zu viel zutraut. Und man bekommt ja die Reaktion des anderen nicht mit. Es gibt ein sehr schönes Video von einem 13-Jährigen, No Hate heißt es. Und da bekommt er negative Nachrichten und jedes Mal sieht man ihn in dem Film dann bei der ersten Nachricht bekommt er Nasenbluten, beim zweiten hat er ein blaues Auge. So, also und diesen Film zeigen wir dann häufig auch, um anzufangen, darüber nachzudenken.
Wir haben eben das eine Beispiel gehört, das ist, denke ich, schon so ein klassischer Cybermobbing-Fall. Das ist aber hoffentlich nicht die Regel, oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, also Es gibt eine Definition von Mobbing und da ist erstmal Absicht Teil 1, Top 1. Häufig passiert sowas eben nebenbei aus Langeweile und Ähnliches und dann durch diesen Netzeffekt wird es dann plötzlich zu Mobbing, weil es sich so verbreitet. Aber ja, es ist zweitrangig, wenn der Betroffene sich einfach auch schlecht fühlt dabei, dann muss man handeln, da muss man auch professionell handeln. Da gibt es Schulsozialarbeiter, die an den meisten Schulen mittlerweile da sind, die dort unterstützen können. Aber man muss natürlich auch erstmal wahrnehmen, das ganze Thema. Und das ist die große Herausforderung dabei.
Und was Eltern eigentlich denken, welche Befürchtungen sie haben, darüber sprechen wir gleich in der zweiten Stunde von Zur Sache. Was macht mein Kind eigentlich im Netz, fragen sich viele Eltern. Was wird zum Beispiel rumgeschickt zwischen Mitschülern in der WhatsApp-Gruppe der 12-jährigen Tochter, fragt sich eine Mutter und das nicht ohne Grund.
Ja, wir hatten das zu Beginn, dass tatsächlich Fotos und so kleine Videos geschickt wurden mit pornografischen Darstellungen und dass sie selber da halt überhaupt nicht mit umzugehen wusste. Und wir dann mit ihr auch längere Gespräche führen mussten.
Tja, und was macht man dann eigentlich? Was für Regeln braucht der Umgang mit Smartphone und Tablet? Wie regeln Sie das zu Hause mit dem Netz für die Kids? Schreiben Sie eine Mail an studio@wellenord.de. Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Es scheint immer früher loszugehen. Ohne Smartphone sind Kinder und Jugendliche außen vor. Verbieten ist für Eltern dann schwierig. Aber es bleibt die Sorge, dass der Sohn oder die Tochter dann die falschen Dinge sieht oder liest. Was konkret befürchten Eltern, habe ich zum Beispiel diese Mutter einer 12-Jährigen gefragt.
Ja, dass tatsächlich Dinge auf dem Handy landen, die einfach für sie noch nicht sind, die nicht altersentsprechend sind. Dass sie vielleicht tatsächlich dort Bilder oder auch Nachrichten bekommt, mit denen sie so noch gar nicht umzugehen weiß.
Hat es denn so einen Fall mal gegeben? Also ist sowas letztendlich mal eingetreten?
Ja, wir hatten das zu Beginn, dass tatsächlich Fotos und so kleine Videos geschickt wurden mit pornografischen Darstellungen und dass sie selber da halt überhaupt nicht mit umzugehen wusste. Und wir dann mit ihr auch längere Gespräche führen mussten, dass es einfach nichts ist und dass es gar nicht aufgemacht werden darf, gar nicht angeguckt werden soll. Und wenn dann doch, dann ist es möglichst schnell zu löschen vom Handy.
Wie haben Sie das festgestellt? Hat sie das selber gesagt oder haben Sie irgendwie angemerkt, dass was ist?
Das war eine Situation, wo Freunde hier waren, wo viel Gekicher war, wo gelacht wurde, verschämtes Lachen. Und das war ganz eindeutig, da ist was, was da eigentlich nicht hingehört. Und dann hat sie es tatsächlich von sich aus gezeigt auch.
Was haben Sie gemacht?
Wir haben es gelöscht. Wir haben es gelöscht und haben nochmal Gespräche mit ihr darüber geführt, worauf sie einfach achten muss. Es ging dann auch Fotos rum, ne? Nochmal ganz genau erklärt, wenn du Bilder machst, wenn du Fotos von dir verschickst, wenn du Fotos von Geschwistern verschickst, dass sowas halt alles auf dem Handy nicht zu suchen hat. Und halt auch ganz klar zu sagen, dein Handy gehört nur dir. Also außer uns kennt niemand den Code und niemand den PIN.
Ist das auch von Seiten der Schule mal thematisiert worden oder lief das quasi unter dem Radar dann?
Leider nicht. Das lief unter dem Radar. Das ist auf Elternabenden bisher noch nie thematisiert worden.
Diese WhatsApp-Gruppen scheinen irgendwie Standard zu sein in Klassen, ne? dass man so in der Klassengemeinschaft so eine Gruppe auch mal hat.
Absolut. Mittlerweile denke ich überall. Nicht nur in der Schule, sondern auch im Sportverein. WhatsApp-Gruppen sind einfach mittlerweile Usus. Die hat jeder.
Sprich, wenn Sie der Tochter das Handy entziehen würden, also wie jetzt mal gesetzt den Fall, sie könnte nun gar nicht damit umgehen, Handy wegnehmen hilft auch nicht.
Ich würde sie aus diesen Gruppen ausschließen, wenn ich ihr wegnehmen würde. Also es ist natürlich immer eine Gratwanderung. Wie viel Vertrauen habe ich da zu ihr, wenn ich ihr wegnehme, läuft sie Gefahr, aus diesen Gruppen ausgeschlossen zu werden. Ganz klar. Also die Kinder vernetzen sich darüber ja auch, tauschen darüber Hausaufgaben auf. Es ist ja nicht immer nur das Negative. Also es gibt ja schon auch viele positive Dinge. Wenn morgens eine Stunde ausfällt, sie können sofort gucken. Sie sind ja auch mit der Schule verlinkt. Manchmal steht sie morgens auf, guckt auf das Handy und stellt fest, die erste Stunde fällt aus. Ich frage mich dann nur manchmal, wie haben wir es denn früher gemacht? Also da gab es ja diese Vernetzung auch nicht. Und dann waren die Kinder zur ersten Stunde da. Ja, dann ist die erste Stunde ausgefallen. Aber man kriegt als Eltern heute überhaupt gar nicht mehr über so etwas Bescheid. Das läuft nur noch über die Kinder und nur übers Handy oder über eine Mail.
Das heißt, wenn wir heute Abend auch so ein bisschen die Frage stellen, wie viel Netz brauchen Kinder und Jugendliche, das ist dann so ein Mittelding wahrscheinlich. Oder wie würden Sie das bewerten?
Genau. Also es hat auf jeden Fall gehört es für die Kinder dazu. Ich glaube, es ist ein Medium, was man nicht mehr außen vor lassen kann. Aber es birgt einfach auch die Gefahren. Und gerade das, was diese WhatsApp-Geschichten angeht, habe ich noch niemanden getroffen oder noch nicht gehört, wie man das auf dem Handy einschränken kann. Weil einfach WhatsApp ja etwas ist, was auf alles Zugriff hat, wo mir jeder irgendetwas schicken kann. Das Laptop oder den Computer kann ich sichern für Kinder. Aber wie kann ich das mit dem Handy machen? Wie kann ich mit WhatsApp-Gruppen kann ich nicht sichern für Kinder? Zumindest weiß ich das noch nicht.
Tja, wissen Sie es, wie Sie Ihr Kind am besten schützen? Wir sprechen gleich darüber weiter. Hier in zur Sache. Nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker-Krankenkasse macht sich jedes zweite Elternteil Sorgen, dass sein Kind im Netz abgezockt oder gemobbt werden könnte. Wir sprechen heute in zur Sache über mögliche Gefahren für Kinder und Jugendliche im Netz. Und mich interessiert jetzt, was überhaupt technisch möglich ist an Kontrolle. Wir haben eben eine Mutter gehört, die nicht so richtig weiß, kann sie kontrollieren, was zum Beispiel in der WhatsApp-Gruppe ihrer Tochter passiert oder kann sie es nicht und wenn ja, wie? Ansgar Büter-Menke ist unser Experte auch für solche Fragen. Kann ich bei WhatsApp-Gruppen die Inhalte irgendwie kontrollieren als Elternteil? Sie schütteln den Kopf.
Genau, also es gibt das große Thema Filter, auch bei Smartphones, also Dinge rauszufiltern. Aber die funktionieren für den Browser, aber nicht für die einzelne WhatsApp-Gruppe. Man kann natürlich Menschen blockieren, aber man kann nicht einzelne Teile technisch herausfiltern. Ich muss sagen, zu der Mutter, erstmal ist da gut zu hören, dass sie im Gespräch ist, dass sie sich kümmert. Das ist wichtig. Und es gibt ja scheinbar hier auch eine Vertrauensbasis, dass die Tochter ihrer Mutter in diese vielleicht schwierige Situation, dass sie sich dort anvertraut. Das ist erstmal, würde ich sagen, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man kann natürlich technische Dinge lösen, über den Router, also das WLAN sozusagen, auch takten und sagen, dieses Smartphone von Tochter X, das fällt um 22 Uhr, fällt das WLAN aus oder geht erst um 15 Uhr an. Also da kann man ein paar technische Sachen machen. Und wie gesagt, Filter gibt es, aber eher für jüngere Kinder, würde ich sagen, also immer eine Altersfrage hier, die dann eben das erste Mal vielleicht ins Netz gehen und das dann eben über eine sogenannte Whitelist machen, also vorausgesuchte Internetseiten, die das Kind dann dort angucken kann und die sind dann ausgefiltert. Aber für WhatsApp selber steht erstmal, ja, je nach Alter würde ich sagen, das Modell, was die Mutter vorgeschlagen hat, also sich das vielleicht einmal in der Woche auch zeigen lassen als Unterstützung, nicht als Kontrolle und vielleicht gemeinsam eben auch, wenn es mit WhatsApp losgeht, genau diese Problematiken auch ansprechen.
Frau Frehauf, als Lehrerin, müssen Sie da auch mit Schülern manchmal über solche Themen sprechen, die ja vielleicht auch unangenehm sind? Wie kommt man da ins Gespräch oder wie sensibilisieren Sie da Kind?
Wir dürfen und wir müssen uns dieser Aufgabe stellen als Schule, denn das ist nun mal auch Aufgabe von Schule, die Schülerinnen und Schüler zu einem kritischen, verantwortungsvollen, kreativen und souveränen Umgang mit sämtlichen Medien zu befähigen. Dazu gehört es auch, sich der Frage zu stellen, wie kommuniziere ich über WhatsApp? Welche Inhalte sind erlaubt, welche nicht? Das hat nicht nur immer mit einer Frage der Ethik oder des Geschmacks zu tun, sondern auch mit rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir den Kindern vermitteln. Und das funktioniert nur, indem Schule gute Strukturen aufbaut, in denen die Kinder von Klasse 5 an grundsätzlich darüber informiert, aufgeklärt werden und sich auch üben können. Das fängt mit Empathieschulung an, das fängt darüber an, dass wir außerschulische Partner wie die Polizei mit ins Boot holen, um nochmal rechtliche Rahmenbedingungen abzusprechen und eben auf Prävention setzen statt Intervention. Deshalb auch im Unterricht und auch vor allen Dingen mit unseren Medienscouts arbeiten.
Das wollte ich gerade fragen. Das ist erstmal eine ganze Menge, die man da auf den Weg bringen muss, offensichtlich auch, um dieses Thema abzudecken. Jetzt würde ich mir vorstellen, dass man als Kind das vielleicht nicht wahnsinnig cool findet, über solche Geschichten mit dem Lehrer zu sprechen. Wie haben Sie das mit den Medienscouts so ein bisschen sozusagen der Lage angepasst?
Ja, die alte Tante, die YOLO sagt oder was von World of Warcraft erzählen möchte, die ist einfach nur mal out.
Out sagt man, glaube ich, auch nicht mehr.
Ja, nein. Das stimmt. Damit oute ich mich quasi schon als alte Tante. Nee, völlig klar ist, dass Schülerinnen und Schüler, wenn sie auf ältere Schülerinnen und Schüler treffen, die natürlich Vorbilder sind in mehreren Rollen. Die sind einfach cool, die haben es drauf und denen unterstellt man eine größere Medienkompetenz als uns Lehrern. Zumindest bei den, ich sag mal, juicy Parts wie Spielen und Games und WhatsApp. Wie haben wir das angelegt, das Medienscout-Konzept? Es fängt immer so an, dass ich die Medienscouts frage, was glaubt ihr, müssen Eltern, Lehrer und Schüler über moderne Medien wissen? Und dann erzählen sie mir. Und darauf aufbauend gestalten wir Stunden für die 5. Klasse, 6. Klasse und eine große Projektwoche für die 7. Klasse, die darin endet, dass die Schülerinnen und Schüler Projekte erarbeiten, die sie dann auf einem großen Elternabend präsentieren. Das heißt, das ist so eine Art Elternfortbildung.
Hannah und Gordon, was wissen Eltern dann so? Sind die so uncool, wie Frau Frehhoff das gerade?
Also meistens wissen die relativ wenig. Ist klar, die sind nicht damit aufgewachsen, wir wachsen eher damit auf. Und es gibt natürlich engagierte Eltern, die lesen sich im Internet da rein, gucken sich alles Mögliche an, wie man was machen kann, auch das mit WhatsApp oder diesem Filter bei dem Browser. Aber dann gibt es natürlich auch die Eltern, die sagen, nö, gucke ich mir nicht an. Und das ist dann natürlich immer schwierig, weil dann haben die Kinder wenig Ansprechpartner und dann sind Medien-Scouts natürlich ganz schön nützlich.
Und Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. NDR 1 Welle Nord. 92% der 12- bis 19-Jährigen haben laut Studien ein Smartphone und können damit ins Internet. Und deswegen sprechen wir heute darüber in zur Sache, wie viel Netz brauchen Kids? Wann ist es zu früh für das Smartphone mit Flatrate? Und wie kann ich im Blick behalten, was mein Kind da im Netz treibt? Darüber sprechen wir gleich weiter hier auf NDR 1 Welle Nord. Lehrer und Eltern, die kriegen am eigenen Leibe mit, wie wichtig das Smartphone auch für Kinder und Jugendliche schon ist und was für Konflikte entstehen können. Wenn etwas passiert ist, dann landen solche Fälle aber auch oft bei den Schulsozialarbeitern. Zum Beispiel bei der Pädagogin Wiebke Herrmann aus Glinde. Sie sagt, das größte Problem sind Beleidigungen per WhatsApp und die Suche nach den Schuldigen ist oft schwer.
Ja, dann ist es schwierig zu gucken, wo kam eigentlich die Nachricht her. Das ist manchmal nicht mehr nachzuvollziehen. Wer hat denn jetzt eigentlich das Handy benutzt? Auch das ist so, dass das dann eben oft weitergegeben wird oder auf dem Tisch liegt und andere das greifen und dann denken, ach, gucken wir uns doch mal die Fotos an, schicken welche weiter. Es ist gar nicht einfach, das zurückzuverfolgen und dann wirklich den Konflikt klären zu können, weil es eben doch eine Anonymität gibt, beziehungsweise einen Nickname, aber der wird eben dann auch von Freunden einfach mal das Handy benutzt, sogenannten Freunden. Und dann ist das viel Arbeit sozusagen, der Versuch, dort die Verletzung zu besänftigen oder eben auch Konflikte wirklich zwischen Freundschaften zu klären, die dann hier auf dem Schulhof im direkten Kontakt in dem Klassenraum oder auf dem Schulhof auch dann versucht werden auszutragen.
Sie haben jetzt schon gesagt, es bringt nichts, das einfach zu verbieten oder das Handy wegzunehmen. Aber muss man es irgendwie einschränken oder wie kann man damit umgehen?
Ja, wir machen immer Elternabende, weil wir gerade bei den Jüngeren, also das fängt an in der Grundschule, dort werden schon Smartphones an die eigenen Kinder gegeben. Das ist eben doch das Kommunikationsmittel inzwischen für viele Familien geworden. Und da versuchen wir in Zusammenarbeit auch mit den Kollegen der Erziehungsberatungsstelle den Eltern deutlich zu machen, dass das begleitet werden muss und welche Risiken da drin stecken.
Ist denn den Eltern das teilweise auch neu oder ist ihnen das bewusst, dass es diese Problematik gibt?
Ich würde sagen, inzwischen ist es so, dass also im Unterschied zu letztem Jahr noch sind die Eltern, sie werden eben auch immer jünger, die eben dann wieder hier als Eltern bei uns auftauchen sozusagen und sind eben schon eher selber damit groß geworden und nutzen das eben selber sehr intensiv und insofern sind sie schon damit vertraut und es ist eben auch viel durch die Medien schon gegangen. Trotz allem sind sie dann überrascht, wenn ihr Kind davon betroffen ist. Und in den 6. und 7. Klassen wir tatsächlich auch leider so etwas erleben, dass Kinder mal in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen werden, um dann wirklich auch nur vorgeführt zu werden oder beschämt zu werden. Und es gibt eben einfach Kinder, die sehr naiv sind, in Anführungsstrichen, und da gar nicht das Gefühl für haben, dass das so sein könnte. Die freuen sich, dass sie eingeladen werden und erleben dann manchmal doch auch ganz böse Sachen, muss man einfach sagen.
Auf der anderen Seite hat natürlich diese Vernetzung durch Smartphones und so weiter bestimmt auch positive Seiten. Haben Sie solche Erfahrungen mal gemacht, dass vielleicht, sagen wir mal, Kinder in ihrer Entwicklung dadurch auch gefördert werden?
Ja, ich sehe auch die sehr positiven Dinge, die mit den sozialen und digitalen Medien verbunden sind. Es gibt natürlich Kinder, die ansonsten sehr schüchtern sind, die Schwierigkeiten haben, in Kontakt zu kommen und die dort einen Weg für sich finden, überwiegend durch Schreiben von Nachrichten in Kontakt zu kommen. Und auch die Verbreitung international. Sie fangen an, auf Englisch zu schreiben, was man ihnen manchmal gar nicht zutraut, wenn man so mit ihnen arbeitet oder mit ihnen zu tun hat. Und da entwickeln sich Fähigkeiten durch die ganzen Computerspiele oder durch das Programmieren oder auch Minecraft, wo eben bestimmte Dinge viel auf Englisch laufen im Netz und sie einen Ansporn haben, das selber zu tun, zu sprechen, bei den Online-Spielen zum Beispiel. Und das ist gerade für Kinder, die eher schüchtern sind, auch ein Weg, eine Welt sich zu erschließen, die ihnen sonst manchmal etwas verborgen ist.
Sagt Wiebke Herrmann, Schulsozialarbeiterin in Glinde. Die Kids, die bei mir in der Sendung sitzen, sind nicht schüchtern, denn sie haben sich ins Radio getraut. Hanna, kannst du auch Vorteile sehen bei der Vernetzung mit Smartphone und so fort? Was gibt es für positive Aspekte?
Also bei WhatsApp vor allem gibt es positive Vorteile, dass man im Rahmen einer Projektarbeit zum Beispiel schnell eine WhatsApp-Gruppe erstellen kann mit den Schülern, die in der Projektarbeit sind und sich da drüber austauschen kann. Und man kann auch neue Leute kennenlernen. Im Internet zwar schwierig, also nicht immer vorteilhaft, aber auch wenn man jemanden von seiner Schule näher kennenlernen will, kann man das auch über WhatsApp machen, weil man in den Pausen hat, man halt auch nicht immer Zeit zu reden und das kann man dann nachmittags auch übers Handy machen.
Und auch zur Familie den Kontakt halten vielleicht? Oder
ja.
Spielt das auch eine Rolle?
Also zu Cousinen, Cousins, Tante, Onkel geht das auch alles, ja.
Frage noch an Gordon, den Gamer.
Also in Bezug auf Gaming, wie schon gesagt, gerade eben Kommunikation, die Spiele sind halt international, man ist gezwungen, Englisch zu reden, man schreibt nicht nur auch Englisch, man kann natürlich auch über andere Programme skypen. Und dann redet man natürlich auch Englisch. Man hat Erfolgserlebnisse, was auch ganz wichtig ist. Kreativität wird gefördert und natürlich auch dann soziale Kontakte im Netz. Also es ist nicht so, dass sie dauerhaft da alleine im Internet rumdümpeln, sondern sie haben halt auch Kontakte übers Internet geschlossen.
Herr Peter-Menke, Sie sehen auch Potenziale.
Definitiv, nicht nur für Schule, sondern auch für Jugendarbeit. Es gibt viele gute Apps wie zum Beispiel Mr. X oder Geocaching, wo man sich bewegt mit dem Smartphone. Eigene Handy-Rallys erstellen mit so einer App wie Actionbound, was wir häufig machen. Und es gibt einfach viele Apps, die Kinder auch motivieren, kreativ zu sein, Fotos, Videos und Ähnliches herzustellen und selbstständig dabei zu lernen.
Und Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Wie viel Netz brauchen Kids? Das ist unser Thema heute. Am besten helfen sich Jugendliche immer gegenseitig. Das ist auch der Prinzip bei den Medien-Scouts. Zwei von diesen Medien-Scouts sitzen hier bei mir, Gordon und Hanna. Gordon, wenn du an die Eltern nochmal was an Forderungen richten könntest, was wäre dir da wichtig? Was ist wichtig im Umgang mit diesem Thema auf Elternseite?
Ja, also ich würde auf jeden Fall Kommunikation sagen, weil wenn man mit dem Kind offen drüber redet, entsteht ein ganz anderes Klima und dann ist es einfach offener, man redet viel mehr drüber, man muss sich nicht verstecken, das ist einfach viel leichter für die Kinder. Regeln, die aufgestellt werden, zusammen, nicht nur von den Eltern, sondern man sollte auch kompromissbereit sein. Aber die müssen dann auch konsequent durchgezogen werden, weil wenn man dann nach 3 Wochen mit den Regeln aufhört, dann fängt die alte Leier an und dann bringt das nicht wirklich was.
Aber wie weit soll denn so eine gemeinsame Kommunikation über solche Sachen gehen? Also ich meine, wenn jetzt eure Eltern bei Snapchat auftauchen oder so, findet ihr es bestimmt auch nicht gut. Wie viel Offenheit ist da, wie weit kann man da aufeinander zugehen überhaupt?
Also ich finde, man sollte schon Privatsphäre haben. Man sollte jetzt nicht als Elternteil dauerhaft kontrollieren und jeden Snap mit angucken. Das ginge zu weit, aber halt schon, dass wenn das Kind irgendwie unsicher ist oder Fragen hat, dass es die Eltern offen fragen kann und sich nicht schämen muss, das wäre wichtig, ja.
Hanna, sprichst du mit Eltern drüber oder was ist so dein Eindruck bei euren Gleichaltrigen oder auch bei jüngeren Schülern? Wird mit den Eltern genug drüber gesprochen oder ist das eher noch ein bisschen?
Also viel wird drüber nicht gesprochen, aber ich glaube, wir sind schon fast wieder aus dem Alter raus, wo man wirklich viel drüber sprechen muss. Also das fängt eher an, wenn man in der 5. Klasse ein Smartphone bekommt. Ja, aber viel wird, glaube ich, nicht.
Dann muss man auf jeden Fall mehr drüber sprechen, würdest du auch sagen, ja. Ansgar Peter-Menke, das Scout-Modell, ist das eine Geschichte, die sich noch ausbreiten sollte? Oder was halten Sie davon, Jugendliche, die Jugendlichen helfen?
Definitiv. Man weiß, dass man mehr als 50% dessen, was wir lernen, lernen wir von anderen und nicht in formalen Systemen. Deswegen ist das Peer-to-Peer-Modell oder dieses Scout-Modell sehr wichtig. Und wir wissen auch aus Forschung, dass Jugendliche sich einfach lieber ihren Gleichaltrigen oder Älteren anvertrauen als eventuell Erwachsenen. Und da passt genau dieses Modell rein. Ist aber auch nicht die Lösung für alles. Wir brauchen definitiv auch Fachleute. Wir brauchen Medienpädagogen. Wir brauchen, so wie die Kollegin hier, ausgebildete Lehrkräfte, die in dem Bereich praktische Medienarbeit, aber auch Medienpädagogik aktiv sind. Da gibt es wirklich tolles persönliches Engagement, auch in Schleswig-Holstein, von vielen Pädagogen. Aber es ist viel zu wenig und der politische Wille, der ist erkennbar. Aber aus meiner Sicht ist das ja immer noch sehr bescheiden, was hier passiert. Wenn man sieht, dass ab nächsten Jahr die Medienanstalt hier in Hamburg und Schleswig-Holstein die einzige ist ohne Medienkompetenzbildung in Deutschland und gleichzeitig 500.000 Euro für neue Medienprojekte in Schulen ausgeschüttet werden sollen, dann ist das schräg und ja, aus meiner Sicht zu wenig.
Da sind wir bei den Forderungen und den Aufgaben für die Zukunft. Frau Frehhoff, Sie sind nun eine Lehrerin, die sich auskennt und sich kundig macht. Da würden Sie sich wahrscheinlich in der Richtung noch mehr wünschen.
Ja, genau da liegt der Mümmelmann sozusagen im Pfeffer. Wir brauchen noch mehr Lehrkräfte und wir brauchen vor allen Dingen in der Lehrerbildung noch mehr verankerte Inhalte, die junge Kolleginnen und Kollegen oder auch ältere Kolleginnen und Kollegen zu qualifizierten oder qualifizierteren Medienpädagogen ausbilden. Also es sollte ein Bestandteil in der Lehrerausbildung sein. Wir brauchen noch mehr Schulen, die den Mut haben, tatsächlich mit Schülern gemeinsam sich auf den Weg zu machen und Digitalisierung voranzubringen. Und wir brauchen nicht nur Medienpräventionskonzepte, wir brauchen auch leider eine mediale Ausstattung, die nicht nur heißt, wir greifen auf eure Smartphones zurück, sondern wir lernen und wir lehren mit digitalen Medien, also iPads, modernen Computern. Und dafür brauchen wir Personal und tatsächlich auch noch Finanzierung.
Ich wollte gerade sagen, ist auch eine Frage von Kapazitäten, ne?
Oh ja.
Ja. Und das war zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Ich danke Ihnen fürs Mailen und Mitdiskutieren und ich danke meinen Studiogästen fürs Kommen. Hier gibt es gleich die Classics mit Benedikt Stubendorf. Ich bin Konstantin Gill, wünsche Ihnen einen entspannten Start in die Woche. Tschüss.